Das ist das Geräusch einer 70 Jahre alten Maschine, die in einer Stadt steht, die ein bisschen vergessen ist. Und diese Stadt ist mitten im Amazonas. Was es damit auf sich hat, das erzählt uns gleich Maike Greine.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Ein fast schon mystischer Einstieg heute in unsere Geschichte. Aber ich freue mich sehr darüber, gleich mit Maike Greine zu sprechen. Schön, dass du Zeit hast. Hallo.
Hallo Peter, ich freue mich sehr, sehr, dass ich dir nochmal die Geschichte erzählen darf und allen Hörerinnen und Hörern da draußen.
Wer Maike übrigens noch nicht kennt, Maike ist seit vielen Jahren für Galileo unterwegs als Reporterin in allen Ländern dieser Welt gefühlt, hat auch schon ganz, ganz, ganz krasse Sachen erlebt. Und ich bin übrigens Peter Kreiner, ich bin auch aus der Galileo-Redaktion. Und bevor wir uns jetzt zu dieser Stadt zuwenden, dessen Namen wir übrigens noch gar nicht gesagt haben, wir müssen den Namen noch sagen. Aber auch das hat ja auch so ein bisschen ein Geheimnis und auch eine gewisse Strahlkraft, muss ich vorher noch eine andere Frage stellen, weil als erstes stellen wir unseren Gästen immer die Frage, hast du uns was mitgebracht?
Ich habe etwas mitgebracht und zwar eine Mango.
Okay. Okay,
es ist ja. Keine Mango, Peter. Also, es sollte eine Mango sein. Man hat mir eine Grapefruit mitgebracht. Ich hatte um eine Mango gebeten, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ich brauche eine Mango. Du, ich hatte eine Grapefruit. Ich sage auch, ich so, nein, das ist nicht okay, aber es ist eine Mango, okay.
Okay.
Also, aber wir sehen uns ja im Video, deswegen.
Ja, genau.
Mache ich das ein bisschen anders. Ich habe etwas mitgebracht. Und zwar eine Frucht.
Ah, ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte es gar nicht erkannt, dass es eine Grapefruit ist. Sie hätte es mir jetzt auch sagen können, dass es eine Mango ist.
Alles gut.
Wir haben eine Frucht als Mitbringsel von Maike.
Eine Frucht.
Okay.
Genau, und soll ich dir verraten, warum ich dir diese Frucht mitgebracht habe?
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Weil ich das erste Mal, obwohl ich, wie du es schon gesagt hast, ich war schon viel unterwegs, aber ich bin noch nie an einem Ort gewesen, an dem so viele Früchte in den Bäumen hängen, wo man einfach hingehen konnte, um sich die saftigsten Mangos zum Beispiel einfach aus dem Baum zu pflücken. Und das ist etwas, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist und hat tatsächlich auch nochmal meine Lust auf Obstsalat gesteigert, was ich tatsächlich bei dieser Reise vorher niemals gedacht hätte. Und deswegen gibt es von mir eine Frucht, stellvertretend für alle Früchte in den Bäumen im Amazonas-Regenwald.
Das ist aber auch, ich kann total anknüpfen an dieses Erlebnis, weil ich auch... jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Doch, ich war auch irgendwie in einem südamerikanischen Land und tatsächlich war ich, glaube ich, auch total geflasht von diesen Mangobäumen, weil die sind dort wie bei uns quasi Apfelbäume. Ich erinnere mich auch, wir sind, glaube ich, auf so einem Parkplatz gefahren, der unter einem Mangobaum war und da fielen total viele Mangos rum und die waren dann irgendwie, lagen dann wie bei uns wirklich Fallobst auf dem Boden und ich war so, oh Vorsicht, da liegt eine Mango und dann so,
rob
drüber, weil es sind einfach so viele und du denkst immer so, oh Gott, bei uns sind die sowas Besonderes und sowas Teures irgendwie im Supermarkt und da liegen sie einfach rum.
Ja, und genau so war es bei uns auch und bei unserer Unterkunft an dem Ort, von dem ich heute erzählen möchte, stand auch ein Mangobaum quasi vor unserer Tür und unsere Dolmetscherin, die mit dabei war, weil meine Portugiesischkenntnisse sich auch ganz rudimentäre beschränken. Die ist tatsächlich von so einer Mango, die ist ja auf die Schulter gefallen.
Echt?
Ja, die ist runtergekracht. Gott sei Dank war es keine Kokosnuss. Aber das
Glück.
Ist, ja, das war die Mango
sagen,
auf der Schulter.
Ja, können wir tun. Aber lass uns zu dem Ort kommen, wo du warst. Wir haben ja noch gar nicht verraten, wie der Ort heißt. Und ich glaube schon, der Name der Stadt löst Fragen aus. Magst du sagen, wie er heißt?
Ich war in Fort Langer oder auch Fortlandia, wenn man es deutsch ausspricht. Und Fort ist tatsächlich der Fort, an dem man denkt. Henry Ford hat diese Stadt gegründet. Und seitdem hat diese Stadt eine wilde Geschichte. Und vor allem hat sie auch das Label eigentlich eine Geisterstadt zu sein.
Ja, wo sind wir denn überhaupt eigentlich? Also in welchem Land, in welchem Kontinent, wo sind wir bei Fortlandia?
Wir müssen ins Flugzeug steigen und an den Rand des Amazonas-Regenwalds und von dort aus nochmal mit einem kleinen Flugzeug über den Regenwald, was an sich schon ein großes, großes Abenteuer ist. Und dann geht es in einem Auto über eine Schotterpiste, wo links und rechts also gar nichts mehr ist, über Stunden, 5 Stunden lang durch den Amazonas-Regenwald. Und dann erstreckt sich da plötzlich eine, ja, ein Ort, eine Stadt, eine Geisterstadt, eigentlich ein Relikt aus wirklich Vorweltkriegszeiten, mitten im Amazonas-Regenwald. Es ist vollkommen verrückt. Auch jetzt, wenn ich darüber nachdenke, denke ich immer noch, was für ein Ort, was ist das dort?
Hört sich auch nach einer langen Reise dahin an. Also hört sich jetzt nicht so an, also ob wir zum, jetzt hast du schon irgendwie Flugzeug, klar, Brasilien ist schon mal irgendwie recht weit, dann nochmal über den Regenwald. Schotterstraße hört sich auch nicht so an, als ob es sehr angenehm ist, da überhaupt hinzukommen.
Nein, wir hatten zum Glück, weil wir mit mehreren Leuten da waren, also man hat dann einen jemanden, der das sich auskennt und die Straßen kennt, der fährt, eine Dolmetscherin, Kameramann, Autorin, ich. Und wir sind wirklich stundenlang über Stock und Stein und über sehr fragwürdige Brücken, die über kleinere Flüsse, wir sind über fragwürdige Brücken gefahren. Das ist aufregend, aber nein, nicht unbedingt angenehm. Und vor allem, wenn man mal so im Outback, ich nenne das jetzt mal Outback unterwegs ist, also da, wo gar nichts mehr ist. Es hieß dann auch auf unserer Reise so, wir kommen jetzt hier an eine Raststätte, so eine Trucker-Raststätte. Jetzt isst bitte noch mal jeder was und geht noch mal einmal auf Toilette, weil wir wissen jetzt nicht, wie lange es dauert, bis wir das wieder können. Okay. Und da wurde es schon sehr abenteuerlich, denn da rannten auch schon so kleine, da rannten Hühner rum und die Leute waren sehr layback, sage ich jetzt mal. Okay. Und nach, ich sag mal, nach einer Stunde durch diesen Regenwald fahren, da muss ich dazu sagen, es ist leider die Art von Regenwald, wie er eigentlich nicht sein sollte, nämlich so, da ist viel abgeholzt worden.
Ach, das hast du wirklich gesehen da auf dem Weg hin?
Ich habe brennende Teile des Regenwalds gesehen.
Oh, krass. Oh, krass.
Ja. Das hat auch, also so bei aller Begeisterung, die man hat, da wurde ich ein bisschen sauer. Also nicht nur ich, sondern auch die anderen. Man fährt da durch, man sieht, ich sag mal 300, 400 Meter von der Straße entfernt, beginnt Wald. Aber davor sieht man viele gelbe Bagger. Man sieht abgerodete und auch brennende Flächen. Und das war nicht unser Ziel, das war auch nicht unser Thema. Aber das ist Teil dieser Reise gewesen. Klar. Genau.
Ach krass.
Genau, und dann irgendwann wurde der Wald auch etwas dichter. Ich erinnere mich, dass wir eine kurze Pause gemacht haben, weil wir natürlich zwischendurch auch zeigen wollen, wo fahren wir da eigentlich lang. Und dann sind wir angehalten, als wir dann von der Asphaltierten auf eine Schotterpiste, auf so einen richtig mit roten, so eine Straße, roter Sand, Schlaglöcher, irgendwie so zusammengezimmerte Brücken da, wo es notwendig war, da sind wir angehalten. Und Man stieg aus und man hörte die Natur. Und das finde ich mal ganz, ganz faszinierend, auch auf diesen Reisen. Man kommt aus dem Auto, hat vielleicht sogar da die Musik noch laufen, man unterhält sich und plötzlich kommt das ganze Drehteam an. Und man hört irgendwo vielleicht so ein Papagei und man hört das Rascheln und denkt, oh, also bleiben wir mal alle zusammen. Nicht, dass hier gleich noch irgendwas aus dem Busch rauskriecht. Und das war dann aber auch erst die Hälfte dieser Autofahrt. Irgendwann fährt man von dieser Schotterpiste weg. Und vor uns, so kann man das sagen, erstreckte sich Fort Langer. Und es war sehr beeindruckend.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wir fuhren man fährt von einem Berg praktisch runter Richtung Flussufer.
Ja.
Die Flüsse dort im Amazonas-Regenwald, das ist nicht alles Amazonas, was Fluss ist. Es hat unglaublich viele Nebenflüsse und Abzweigungen. Und an einem liegt eben Fort Langer. Mein erster Eindruck war, es war schön.
Echt?
Es hatte etwas, die Zeit war wirklich stehen geblieben. Man sah eine Kirche man sah eine Kirche oben auf einem Hügel liegen, weiß getüncht. Man sah, die Leute haben sich da sehr drum gekümmert.
Okay.
Und eine alte Fabrik Ich interessiere mich auch so ein bisschen für diese, für Architektur und sah dann, okay, das kommt aus der Zeit, das muss über 100 Jahre her sein, eigentlich aus der Zeit der Industrialisierung. Ich bin viel auch in den USA gewesen und deswegen konnte ich auch erkennen, dass die Häuser auch aussahen wie in den USA. Und das Ganze ist aber nicht wie in Europa und Deutschland, wo wir einfach wahnsinnig wenig Platz haben. Mhm. Also wenn man aus Europa rauskommt, merkt man, wie viel Platz der ganze Rest hat und wie eng besiedelt es bei uns hier eigentlich ist. Das heißt, die Fabrik stand 600 Meter von der Kirche entfernt, dazwischen standen drei Häuser, da erstreckte sich der Wald und das war schon sehr beeindruckend, aber es war auch irgendwie nicht, also es war auch sehr verlassen und runtergerockt, ordentlich, also da lag jetzt kein Müll rum oder sowas, aber man sah, dieser Ort hat kein Geld, um das instand zu halten, was er eigentlich hat, nämlich das Aussehen einer Stadt.
Ja.
Wie vor 90, 80, 100 Jahren. Und das war der erste Eindruck nach einer langen Fahrt und einer langen Reise.
Hattest du den Eindruck, dass die Stadt lebendig ist? Also ich finde, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man irgendwo neu in eine Stadt kommt, hängt natürlich auch oftmals von der Uhrzeit ab, wo man da ist und das erste Mal sieht. Aber mir geht es immer so, wenn ich in eine neue Stadt komme und dann hat man ja so ein Gefühl so, hier ist Leben, hier sind Menschen irgendwie unterwegs, man spürt irgendwie so, weißt du, wo man so sieht, okay, hier sind Schaufenster, hier kümmern sich irgendwie um, weiß nicht, Bäckereien oder Sonstiges. Ich würde jetzt mal tippen, so wie du es gerade beschreibst, weil es ja auch eher so eine vergessene Stadt ist und vor allem anscheinend auch richtig weit weg vom Schuss, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut.
Dass das dann nicht so der Fall ist.
Nein, das Leben dort ist sehr, und so auch der erste Eindruck, das war sehr entschleunigt. Mhm. Auch da muss man sich verabschieden von diesen typischen, von dem, was man im Kopf hat, wenn man in Deutschland und in Europa lebt und man hört Ort. Da gibt es eine Fußgängerzone und da gibt es da dies und da gibt es dann das. So ist das oft in südamerikanischen Ländern nicht und in einem Ort mitten im Amazonas-Regenwald schon gar nicht. Es gab so etwas wie eine Hauptstraße, wo rumherum verteilt durchaus sehr beeindruckende große Gebäude waren, wie gerade angesprochen, Fabrikhallen, die dann aus eigentlich nur aus Glas bestehen, weiß getünchte Kirchen, alles über fast schon versprenkelt über einer riesigen Ebene. Es gab Leute. Es gibt da auch Läden, aber das ist alles nicht wie bei uns. Also nicht so der klassische Supermarkt um die Ecke, sondern alles, man sah, es war sehr improvisiert. Da gibt es dann keine durchgehende asphaltierte Straße. Da sind oft auch Bauruinen, wo man sieht, oh, das wurde irgendwie nicht fertig gebaut. Viel liegen gelassen, was mal war, und auch oft viel liegen gelassen, was mal angefangen wurde. Mhm. Und ich sag mal, es war, man sah, das ist irgendwie nicht, wir konnten sehen und ich konnte sehen, dass diese Stadt, dass da gelebt wird, aber dass da auch nicht viel Geld ist und dass da viel, auch rein optisch, Potenzial verschenkt wird. Aber wir hatten da auch kein Hotel. Also gerade in solchen entlegenen Orten, ja, das, wie man das vielleicht so kennt, oh, man geht an eine Rezeption und man geht dann hoch, sondern da war ein Mann, der hatte viel so Gästezimmer und hatte die auch noch ganz süß extra noch mal ein bisschen mit neuen Klimaanlagen ausgestattet, weil das deutsche Fernsehteam gekommen ist. Das war für uns eine große Ehre. Am Ende war es auch unser aller Untergang, weil diese Klimaanlagen konnten nicht gleichzeitig laufen, sonst gab es einen Stromausfall.
Oh nein.
Deswegen mussten wir uns in den nächsten Tagen im Team immer besprechen, bei wem jetzt kalt ist und wer duschen könnte. Weil es war wirklich, wir waren so weit draußen, dass das Stromnetz gar nicht so funktioniert hat, wie man das vielleicht kennt. Und da wussten wir schon, okay, hier wird improvisiert, aber da muss man noch dazu sagen, deswegen machen wir es ja auch. Man will sehen, was, warum, wie ist das da bei den Leuten, wie leben die da? Und es war sauber, es war ordentlich, die Leute waren nett, aber es war eben auch alles ein bisschen zusammengeschustert.
Jetzt war der Hotelbesitzer aber nicht der Einzige, den du getroffen hast, das weiß ich ja schon.
Nein.
Wir haben ja auch schon über diese Maschine gesprochen quasi im Intro. Wen hast du denn da dann quasi alles getroffen?
Wir haben Eddie getroffen, ein sehr alter Mann, ein Senior, der da mit seiner Familie in einem der alten Häuser lebt, den früher die Amerikaner gehört haben. Denn darum geht's in dieser Stadt. Ford Langer wurde von Henry Ford gegründet. Er wollte dort Autos herstellen und Reifen herstellen und Autoteile. Und zwar, weil es dort viele Kautschukbäume gibt. Und Kautschuk hat man natürlich gebraucht, auch um Reifen herzustellen. Und dann hat er sich gedacht, naja, das Ganze liegt an einem Fluss und außerdem das wird auch ein Punkt gewesen sein, kosten die Leute dann nicht so viel. Und die Sonne scheint und es gibt Mangos an den Bäumen, machen wir das Ganze noch einfach hier. Ich kann jetzt schon vorwegnehmen, das hat nicht funktioniert. Und nicht erst seit ein paar Jahren nicht, sondern diese Stadt ist vor Jahrzehnten von Ford wieder verlassen worden.
Krass. Wir reden, glaube ich, wir reden dann wahrscheinlich so 20er, 30er Jahre, also schon erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, gell?
Wahnsinn. Ja, das ging relativ flott. Also die Leute haben es da nicht lange ausgehalten. Warum? Also die Amerikaner haben es nicht lange ausgehalten. Ja. Warum, erzähle ich gerne noch hier im Laufe dieses Podcasts. Aber Eddie lebt mit seiner Familie eben in einem auch dieser Häuser, die damals gebaut wurden. Und das ist ganz, ganz außergewöhnlich. Also nicht nur, dass dieser Ort eben sehr viel Platz hat, unfassbar gelegen ist, sondern die Häuser und die Gebäude dort haben alle noch dieses Antlitz der 30er Jahre, der 20er, 30er Jahre der USA. Und da, wo es dann in anderen Städten, ich nehme jetzt mal Städte im Umbruch in den USA, wie beispielsweise Detroit, wo dann viel abgerissen und neu gebaut wird, ist das da alles so geblieben. Und Eddie ist der Sohn eines der Fabrikarbeiter, die noch unter Henry Ford beziehungsweise seiner Idee gearbeitet haben. Man muss sich vorstellen, diese Idee des Autobaus hat da nicht funktioniert.
Aus
vielen verschiedenen Gründen. Vor allem aber, weil der Amazonas-Regenwald nicht unbedingt für Leute geeignet ist, die sonst vielleicht im Staat New York aufgewachsen sind. Oder auch nicht für ein deutsches Reporter-Team, wie wir das waren. Wir haben uns nämlich kaputt geschwitzt und die Mücken. Und da musste auch der volle Impfschutz her. Und das haben die Arbeiter damals nicht gepackt. Das ist einer von vielen, vielen Gründen.
Okay.
Und man hat dann dieses Fort Lander Hals über Kopf wieder verlassen. Was zurückgeblieben ist, ist die Infrastruktur einer Stadt, eigentlich einer US-amerikanischen Stadt der 30er Jahre, in dem Menschen leben und die seitdem auch eigentlich keine Bedeutung mehr hatte. Und Eddie, ich bin sehr froh, ihn kennengelernt zu haben, ihn treffen zu dürfen, weil er eben noch erlebt hat, wie dort in diesen Fabriken auch gearbeitet wird. Und irgendwann hat der Staat gesagt, du pass mal auf, du brennst doch irgendwie hier, hier sind die Schlüssel. Du kriegst die Schlüssel zu den Fabrikhallen. Und dann haben wir uns eine dieser Fabrikhallen gemeinsam mit Eddie angeguckt.
Ja,
das ist schon krass irgendwie, wenn man so denkt. Also da kommt, sag ich jetzt mal, ein amerikanischer Konzern in der 20er, 30er Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, geht da einfach mal in den Regenwald, in den Amazonas, sagt, wir bauen da jetzt einfach mal eine Stadt hin, weil wir für unsere Produktion das irgendwie brauchen können von den Gütern her, machen da so, wie wir denken, dass es gut ist.
Genau, und so dann, ist es gelaufen.
Und dann vor allem zu sagen, läuft nicht so gut, ihr habt es mal. Und so wie ich es jetzt interpretiere, gehört das jetzt quasi dem Staat Brasilien.
Genau, dieses Fort Lanza gehört dem Staat Brasilien. Man muss auch dazu sagen, das war rein geschäftlich eine absolute Vollkatastrophe.
Okay.
Also das ist wirklich ein riesiger Ort. Also man darf sich das nicht nur vorstellen wie drei Straßen und fünf Häuser, sondern wir sind schon immer da mit dem Auto auch richtig weit rumgefahren, um von A nach B zu kommen, auch wenn da nicht viele Menschen leben. Das sind vielleicht knapp 2000, die da noch leben. In Häusern, die also teilweise prunkvoll sind, in Fabriken abhängen oder arbeiten oder auch an die Vergangenheit denken, die fast schon verfallen. Für Ford war das damals geschäftlich ein absoluter Fail. Aber man muss sich auch noch mal in diese Arroganz hineinversetzen, die einem, glaube ich, auch heute auch aus westlicher Sicht noch oft begegnen kann. Also wir kommen irgendwo hin und denken, Mensch, dann machen wir das doch einfach da. Und wir machen es so, unsere Produktion, unsere Werte, unsere Kultur, wie wir das für richtig halten und ignorieren, wie es eigentlich den Menschen vor Ort geht. Und das ist damals auch passiert. Das habe ich später auch von einem Lehrer Magno erklärt bekommen. Aber erstmal bin ich eben durch diesen alten Herrn, den Eddie, an das ganze Thema dieser Industrie in Fort Lanza rangeführt worden. Und das ist, was ich nicht erwartet habe, ein sehr emotionales Zusammenkommen geworden.
Okay.
Wir sind mit dem Team in eine Fabrikhalle. Das war halb Stein, halb Glas, also wirklich so Industry-Stil, wie man sich das jetzt gerade oft auch in irgendwelche Hipster-Wohnungen zimmert. So sieht das da aus. Und man kommt da rein und da stehen auch wirklich richtig, richtig alte Wagen. Vielleicht hast du den Film Pearl Harbor gesehen erinnerst dich an diese Sanitärwagen, diese runden Grün, solche Sachen steht.
Ja, da. Ungefähr habe ich gerade was im Kopf. So ja.
So Vorkriegs- oder auch Wagen, Militärwagen. Rundherum hohes Gras, da mitten diese inmitten diese Fabrik, da draußen vorstehen gelbe Schulbusse. Also auch diese Schulbusse, wie man sie aus den USA kennt. Nur wir sind im brasilianischen Regenwald. Und in dieser Halle, da liegt ganz viel Schrott rum, Papier, wie gesagt, Autos, die würde man bei uns in Watte packen und in ein Museum stellen. Die vergammeln da einfach. Aber hinten in dieser Fabrik gibt es einen Bereich, der ist ganz penibel sauber. Der ist gefegt, der ist ordentlich. Und das ist das Reich eigentlich von Eddie. Das sind die Maschinen, wo nie er, aber sein Vater dran gearbeitet haben, als er selbst noch ein Kind war. Und man hat ihm eben wirklich den Schlüssel gegeben, hat gesagt, dann kümmere dich doch drum. Und diese Maschinen funktionieren alle noch einwandfrei. Das Problem ist, Eddie ist der Einzige, der sie bedienen kann.
Aber und das ist sehr emotional. Die Maschinen, braucht man die noch?
Nein. Also brauchen und nutzen. Er hat mir gezeigt, wie man, wie diese Maschinen noch schleifen.
Okay.
Aber das sind natürlich Technologien, die heute so nicht mehr benutzt werden würden. Okay. Also diese Maschinen waren dafür da, um beispielsweise Schrauben herzustellen, um auch an der Karosserie zu arbeiten. Überholte Technik, das ist museumsreif, aber die funktionieren alle noch, weil dieser Mann, seit er ein Kind ist, sich um diese Maschinen kümmert. Und das ist auf der einen Seite natürlich, also für jedes Technikmuseum, ne, ich denke an das Technikmuseum in Berlin oder so, die würden sich also die Finger danach lecken. Okay. Da steht es einfach rum und Eddie, dieser alte Mann, ist der Einzige, der sie noch bedienen kann. Und als er uns das erzählt hat, weil man sich natürlich schon fragt, oder ich habe mich dann in dem Augenblick auch gefragt, warum macht er das?
Wäre auch jetzt meine Frage gewesen, wo ich denke so, naja, es ist, warum?
Ich glaube, das ist ähnlich wie man, wie Leute auch vielleicht einen Oldtimer, an Oldtimern rumschrauben. Ne? Es gibt schnellere Autos, es gibt vielleicht auch sicherere Autos, aber das hat Nostalgiecharakter. Und ich habe ihn auch dann gefragt, das ist so das, was mich dann auch immer besonders interessiert, was sind die Motive der Menschen? Warum machen Leute Dinge? Und warum machen sie sie über Jahrzehnte so? Warum geht dieser Mann seit Jahrzehnten im Amazonas-Regenwald in eine alte Fabrik und ölt Maschinen, die keiner mehr braucht? Und er hat mir dann auch gesagt, weil er an seinen Vater denken muss. Weil das eine Verbindung zu seinem Vater ist, eine Verbindung zu der Vergangenheit. Und wenn wir uns das überlegen, wir leben ja auch in Deutschland oder auch in Europa immer mit der Zukunft im Blick.
Ja, das stimmt.
Das ist in Fort Langer anders.
Ja.
Da gibt es aktuell keine Zukunft. Da gibt es nur das, was mal war und darauf ist man stolz. Es gibt die Gegenwart, aber es gibt wenig Plan, wie es weitergeht. Und dieser Mann, der dann auch wirklich, ich sag mal, muss man leider so sagen, den großen Teil, also auf das Leben zurückblickt, mehr auf das Leben zurückblickt als nach vorne, hat damit natürlich auch noch eine Verbindung an seine Familie, an Menschen, die nicht mehr sind und auch an sein eigenes Leben. Und das war sehr emotional. Da sind bei mir auch ein bisschen feuchte Augen bekommen, als wir da gestanden haben.
Man denkt also auch so ein bisschen über sich selbst nach, oder? Ist ja auch immer so, also ich meine, jemand, der da ganz offensichtlich aus eigener Leidenschaft etwas instand hält, was eigentlich keine Zukunft hat, was wahrscheinlich auch niemals wieder jemand brauchen wird. Aber da dann zu sehen, okay, der geht hin, weil er damit eine Verbindung zu seinem Vater spürt.
Es war sehr emotional.
Ja, das glaub ich.
Und war auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe selber, das ist jedem, dass es im letzten Jahr dann auch einen Trauerfall so in der Familie gab und mich über mich schwappte das plötzlich auch in dem Augenblick, wo wir da gestanden haben. Ich bin als Reporterin da, um die Geschichten der anderen zu hören, aber ich kann mich nicht davon befreien, dass ich selbst fühle. Ich bin ja ich
Absolut.
Und ein Mensch und
Absolut.
Meine Emotionen sind auch Absolut. Nicht unbedingt im Kühlschrank eingeschlossen. Und ich erinnere mich, dass ich neben ihm gestanden habe und ich habe diesen Mann auch umarmt. Und das war,
Dankeschön.
Oh, es war aber ein Moment, wo ich dann auch gedacht habe, so und jetzt schütteln und jetzt möchte ich eigentlich eine Mango vom Baum und jetzt lass uns mal gucken, was hier Tolles noch passiert. Wenn es auch ein sehr besonderer Moment war, für den ich sehr dankbar bin.
Schön, sehr schön. Wo warst du noch?
Wir haben Magno kennengelernt. Magno ist ein Mann in seinen 40ern, ein sehr engagierter Mensch, ein sehr freundlicher Mensch, der uns auch da über mehrere Tage begleitet hat, uns auch im Vorfeld auch toll zugearbeitet hat, damit man auch in die Recherche gehen kann und sich man ungefähr weiß, was man zu erwarten hat. Und er ist Lehrer, er ist Familienvater und er engagiert sich auch für Kulturfeste in diesem Ort. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Fort Langer keine Industrie hat. Also Fort Langer hatte eine Industrie, davon ist heute nichts mehr übrig. Die Macherin in mir dachte, Mensch, warum macht ihr denn hieraus nicht eigentlich so eine Art Nachhaltigkeitsprojekt? Das drängt sich ja geradezu auf.
Stimmt eigentlich,
aber,
klar.
Ja, da kann ich dir nachher noch mal ein paar Ideen droppen, die da so aufgekommen sind. Aber er ist sehr daran interessiert, dass die Menschen in Fort Langer bleiben, vor allem die Jüngeren. Dass die Leute sich da alle wohlfühlen, ist nachvollziehbar. Also das sind wirklich 10 Millionen Dollar Ausblicke, die die da aus ihren Häusern haben.
Ja,
also das okay. Ja, das ist wunderschön.
Okay.
Im Hintergrund fließt der breite, breite Fluss. Da werden abends Grillpartys gemacht. Da wurden wir auch auf eine eingeladen. Da waren wir nach Drehschluss mal eine halbe Stunde mit unseren Protagonisten dann noch haben da, ich sag mal, ein Bierchen am Fluss getrunken und uns das angeguckt. Man muss ja auch mal irgendwann da runterkommen. Und dann sind wir durch diesen Ort gefahren und man sieht diese alten Häuser, die natürlich alle sanierungsbedürftig sind, ohne Ende. Man sieht auch Bauruinen und man sieht viel Leerstand, aber man sieht unglaubliche Palmen. Fantastische Sonnenuntergänge, wie ich es noch nie gesehen habe. Lianen, die von von diesen riesigen, riesigen Bäumen hängen. Ich würde da sofort einen Yoga-Retreat hinbauen oder irgendwas, wo Leute mit viel Geld kommen, um die Natur da zu genießen. Das macht aber niemand. Ich bin durch diesen Ort abgedacht, das ist ein Potenzial. Also es ist wunderschön. Man kann Historie erleben, man kann den Regenwald erleben. Ich meine, die Themen liegen auf der Hand, Nachhaltigkeit, ne, und so. Das spielt ja alles keine Rolle.
Ja, ja.
Und daran muss man sich versetzen und das zeigt nochmal, wie bedeutend der Magno ist. Weil er ist einer der, die an morgen denken und die wirklich nach Lösungen suchen. Wie kriegen wir Touristen hin und wie halten wir die Menschen? Und als Lehrer, wir waren auch in einer Schulklasse, haben mit den Kindern geredet, die alle wirklich also zauberhaft waren und engagiert und sich auch so gefreut haben, dass wir da waren. Aber man sitzt dann wirklich auch in einem Klassenraum, auch einer Schule, die Jahrzehnte alt ist, da klappert der Ventilator in der Ecke und draußen steht das Gras einen Meter hoch. Es ist surreal und es blieb auch surreal, aber hochinteressant.
Also ich bewundere so ein bisschen Magno, sage ich ganz ehrlich, weil es ist ja, ich meine, es hört sich ja jetzt, sage ich mal ganz ehrlich, nicht nach einer Stadt an, wo man sagen würde so, ja, da würde ich gerne meine Kinder, sage ich mal, groß werden lassen oder sie hier lassen, weil ich meine, natürlich, ja, ich meine, schön, dass wenn etwas schön ist, ist es natürlich gut, aber ich vermute mal, Jobs wird es dann nicht viele geben oder auch generell Möglichkeiten, überhaupt Geld zu verdienen und sich so vielleicht irgendwie was aufbauen zu können. Es hört sich so an, als ob da die Möglichkeiten nicht so groß sind.
Ja, es hat nicht die Infrastruktur, die wir gewöhnt sind, aber der Ort hat durchaus seine Vorteile. Es gibt, dadurch, dass man 5 Stunden eigentlich vom nächsten Ort entfernt ist, sind die Leute eine sehr eingeschworene Gemeinschaft.
Ja, oh, okay.
Das hat auch Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate. Ich meine, wir reden von Brasilien. Aus Südamerika ist nicht sicher. Brasilien hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Fort Langer, das ist wirklich, ich sag mal, ich komme aus Ostwestfalen, Lippe vom Dorf. So ist das dort auch. Es gibt kaum Fluktuation von Menschen und dadurch gibt es auch keine Kriminalität. Da, wo viel Fluktuation ist, man kennt das von Bahnhöfen oder von Flughäfen, heißt es immer, pass auf deine Taschen auf. So funktioniert das auch in Orten.
Ja.
Ja, das kann man überall auf der Welt sehen, wo viele Menschen kommen und gehen, gibt es auch immer viel oder mehr Kriminalität. Fort Langer ist wahnsinnig sicher.
Wahrscheinlich,
es gibt
weil man
dort
sich
keine
kennt,
Kriminalität.
Oder? Also klar, man kennt sich untereinander.
Und wenn da jemand Mist baut, dann gibt es Ärger. Aber da gibt es nicht mal eine Polizeistation.
Es gibt leider auch kein Krankenhaus. Wirklich? Ach krass.
Nö. Also es gibt Leute, die Aufgaben übernehmen, aber es ist dort nicht nötig.
Okay.
Und deswegen bleiben viele Leute auch gerne dort, weil es wirklich sehr sicher ist. Und das ist etwas, was in einem Land wie Brasilien eben nicht selbstverständlich
ist.
Kann
ich verstehen.
Aber nichtsdestotrotz, mir hat sich auch bis zum Ende, muss ich sagen, und auch uns allen nicht komplett erschlossen, womit die Leute ihr Geld verdienen. Sie brauchen nicht so viel, weil letzten Endes kann da jeder kommen und sich ein Haus nehmen.
Na, verstehe, okay. Also, ja,
da
ja,
steht so okay. viel leer. Wer sich drum kümmert, klasse, dann bitteschön, nimm.
Wahnsinn.
Also das und nichtsdestotrotz seine Bemühungen, Magnus Bemühungen, so etwas, ich sag mal, um Veränderung zu schaffen, braucht man auch einen gewissen Hebel. Wir waren dort und haben uns die Schule angeguckt. Mhm, man sieht dann auch den kleinen Ort, man sieht die Gemeinschaft. Ich hatte nie Angst in diesem Ort, was nicht selbstverständlich ist auf unseren Reisen. Also ich bin auch an Orten gewesen, wo man abends dann doch nochmal doppelt die Tür abschließt. Aber ich sag mal da, wenn ich nicht schlafen konnte wegen der Hitze, also es war, ist sehr, also, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es ist unglaublich heiß. Denn es ist, die Luftfeuchtigkeit ist wahnsinnig hoch, wir sind im Regenwald. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin dann nachts nochmal aus dem Bett und habe mich draußen hingesetzt.
Okay. Ja, würde
das
man nicht überall
an anderen
machen.
Orten nie machen. Klar. Nein, klar. Auf das sollte man auch nicht tun. Bitte nicht nachmachen. Immer erst vorher reden, wie sicher ist es. Aber da passierte nicht viel und das hatte seinen Reiz. Und gerade deswegen habe ich gedacht, Mensch, wie toll wäre das denn? Aber es fehlt die Infrastruktur. Da gibt es weder einen Helikopterlandeplatz, noch gibt es einen Flughafen. Die Leute müssen einmal die Woche losfahren, um sich das Essen aus dem 5 Kilometer entfernten Ort zu holen.
Okay, stimmt.
Da wird dann auch nicht angebaut. Warum? Da fehlt Geld. Weil man die Leute, es gibt Leute, die haben dort Geld. Es gibt auch Jobs, aber es gibt nicht so diese fluktuierende Industrie, wie man die vielleicht kennt. Oder die, es gibt nicht diese Industrie und diese Jobdichte, wie man sie von uns kennt. Und die Leute müssen einfach ein bisschen zusehen, wo sie da bleiben. Und um Menschen ranzuholen aus den umliegenden Gebieten, wird dann zum Beispiel auch ein Fest gefeiert, wo wir dabei sein durften, was dann auch wieder sehr, sehr, sehr beeindruckend war.
Wie hast du das erlebt? Wie kann man sich da so ein Fest vorstellen? Es ist natürlich immer so, ich bin jetzt gedanklich bei dir in dieser Stadt, wo also ich habe es immer noch so ein bisschen leer, sage ich mal. Ich bin auch noch so gar nicht sicher, so von der Altersschicht her. Also trifft man da eigentlich, sage ich mal, Menschen jeden Alters? Ist das sehr bunt gemischt? Ist das eher sind eher Ältere da? Ist bunt gemischt?
Es ist bunt gemischt. Es ist auch schwierig, sich das vorzustellen, wenn man nicht da war. Weil teilweise steht eben viel leer und teilweise ist es dann bewohnt. Ja, es knubbeln sich in streinigen Straßenzügen dann doch irgendwie die Leute. Nicht, wie man das jetzt aus der Fußgängerzone aus, Stuttgart oder so kennt. Aber dass man merkt, ach ja, so hier sind jetzt mehr Wohnhäuser. Ach, da vorne ist ein Laden, da spielen Kinder, da hinten ist die Schule. Es ist ein bisschen so, kennst du diese Handy-App-Spiele wie Township oder so, wo man selber so eine Stadt bauen muss und sagt so, hier sind Wohnhäuser und hier stelle ich jetzt noch irgendwie einen Supermarkt hin. Es ist ein bisschen so. Also es ist auf dem Reißbrett ja auch entstanden.
Ja, stimmt.
Da sind
klar,
Leute hingekommen, die haben gesagt, so, und hier ist die Kirche und hier ist die Fabrik. Und da wohnen Leute und hier ist ein Supermarkt und hier haben wir eine Schule. Und es ist bis heute so. Der Staat Brasilien investiert nicht in diese Stadt.
Aber wie war denn dann das Fest? Quasi, du hast ja schon angesprochen, es gab dann ein Fest quasi, wo ihr auch mit dabei sein durftet. Wie kann man sich das vorstellen?
Erstmal, wir waren dort, diese Drehtage sind immer sehr lang. Und das ist vor allen Dingen etwas, wo ich jetzt als erstes mich dran erinnere. Es fing nachts um 1 Uhr an. Und wir waren wirklich alle platt. Dreharbeiten, gerade dann unter diesen Bedingungen und so weit weg, können sehr lange dauern und können sehr anstrengend sein. Und dann hieß es aber, ja, aber heute Abend kommt das Fest, heute Abend kommt das Fest. Und mein deutscher Kopf dachte dann so, ah ja, cool, also ab 9. Aber es ging dann irgendwann nach Mitternacht erst los.
Okay.
Mich hätte nicht viel vom Hocker gerissen. Ich wollte nur schlafen, bis es losging. Das, was wir aus dem Fernsehen kennen vom brasilianischen Karneval.
Ja.
So war das.
What?
Das war unglaublich. Ich war hellwach. Und zwar sind eigentlich, es war so ein bisschen wie, es war ein Wettbewerb, ein Tanzwettbewerb. Es gab eine Geschichte, die sich an ein indigenes Märchen aus den Regenwäldern orientiert. Und es gab verschiedene Tanzschulen, die dann dieses Thema interpretiert haben und die haben gegeneinander angetanzt. Und wir saßen dann da und waren noch so nuckelten schon so müde an unserer Wasserflasche und plötzlich kamen da Kinderchöre, die schönsten Frauen, die ich je gesehen habe, mit riesigen Federn auf dem Kopf und so Tangas und die waren alle so trainiert und so schön und so farbenfroh. Und plötzlich brach da wirklich das das war wie brasilianischer Karneval.
Ach, krass.
Aber rundherum alles mit, wir saßen also auf Plastikstühlen. Die Leute brachten auch ihre eigenen Getränke und Essen mit. und saßen dann da so. Und das deutsche Fernsehteam, die wussten natürlich dann irgendwie auch, dass wir da waren. Das spricht sich ja dann rum in so einem Ort. Und da kamen dann auch Leute aus den Dörfern der Umgebung. Also es gibt dann hier und da immer noch Häuser, ne, und mal so eine kleine Siedlung, aber keine größeren Städte. Von da kamen überall die Leute zusammen und haben teilweise richtig weite Reisen gemacht. Und wir haben auch gesehen am Tag dieses Festes, während wir unsere Dreharbeiten machten, dass da auch wirklich Künstler dabei waren. Wir haben das aber noch nicht so in Verbindung gebracht, Kleider auch zu schneidern. Da saß man irgendwie jemand mit einer Nähmaschine in so einer Hofeinfahrt. Ja, und dann war da wirklich Rambazamba-Karneval. Und wir haben halt leider nicht so viel verstanden. Wie gesagt, Portugiesisch, außer unserer Dolmetscherin, war keiner dem wirklich mächtig. Und wir saßen in der Hitze der Nacht unter einem Flutlicht praktisch auf einem Fußballplatz und hatten plötzlich brasilianischen Karneval. Und das war, ich bin unglaublich dankbar, das miterleben zu dürfen.
Und das mitten in einer Stadt, die man eigentlich so keiner wirklich am Schirm hat. Wo man auch so denken würde, okay, hey, das ist mitten im Regenwald, da ist wahrscheinlich nicht viel los. Wie krass ist das denn?
Ja, das war echt beeindruckend. Und wir hatten das auch, also weil es hieß dann, ne, wenn dann ein Protagonist sagt, in dem Fall der Magno, ja, wir haben da so ein Fest organisiert und das wird ganz cool, dann denkt man so, auch auf, ja, das wird bestimmt ganz, aber das wird dann wirklich richtig cool. Und diese ganzen Tanzschulen, die da aufgetaucht sind, also was mich sehr berührt hat, war, dass eben diese Erinnerung an die indigenen Völker, an die Menschen, die ihren Ursprung und ihren Kulturursprung in diesen Regenwäldern haben, die eben nicht Fortlanger sind.
Genau,
die
genau, ich wollte gerade sagen.
Die nicht von außen kommen. Ja. Und das war, ich finde ich das Wort, das war total geil, weil ich wusste, wir sind hier rundherum diese Häuser, die eben halt schon Jahrzehnte alt sind und verlassen sind und teilweise runtergerockt. Und plötzlich kommen da wirklich Busladungen von Tänzern und mit 3 Meter langen Federn auf dem Kopf und tanzen. Ich saß da mit strahlenden Augen und ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass wir dabei sein durften. Wir haben nicht das ganze Fest sehen können, weil wir mussten ja am nächsten Tag weiterarbeiten. Irgendwann muss man schlafen.
Ja, klar.
Und es gibt dann auch noch sowas, ne, weil wir sind ja auch bei der Arbeit. Irgendwann ist halt dann mal Feierabend. Da muss die Kamera weggepackt werden. Ich wollte eigentlich nicht gehen, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte mir das gerne noch bis morgens um 5 Uhr angeguckt. Aber ja, das haben wir auch gesehen. Und das sind eben auch diese Versuche zu zeigen, wir haben hier Kultur und wir haben hier Zukunft. Und eigentlich müsste es gar nicht so schwer sein. Nur Brasilien ist ein riesiges Land.
Ja, verstehe.
Brasilien hat viele Probleme. Und Brasilien, der Staat müsste sich, das war auch damals, was heißt damals, das ist einige Monate her, kurz vor der Wahl waren wir dort, wo der Bolsonaro, der ehemalige Präsident Brasiliens, jetzt ehemalige Präsident Brasiliens, der auch noch gefördert hat, dass der Regenwald eben weiter als Ressource genutzt wird. Der war zu dieser Zeit eben noch im Amt, war auch ein großes Thema. Und da kommt auch so eine Schattenseite auf das Ganze. Die meisten Menschen dort waren für den Bolsonaro. Und das bringt
wirklich?
Man schwer zusammen.
Okay.
Warum? Weil Ressourcen. Wenn ein Bolsonaro sagt, ja, ihr könnt das Teakholz weiterverkaufen, ihr könnt Kautschukbäume weiter benutzen, bedeutet das für die Menschen auch in einer Stadt wie Fort Lanager, sie haben Arbeit und sie haben Geld.
Ja, verstehe.
Und das
total ist nachvollziehbar
so
aus deren Sicht.
Hochkomplexer Zusammenhang, der sich da auftut. Und deswegen hatte ich da durchweg gemischte Gefühle. Also erst das Staunen, was ich immer habe, wenn ich an so einen Ort komme, und ich denke, gut, war denn hier? Das wäre verrückt.
Klar.
Dann nähert man sich der Kultur an. Und dann merkt man plötzlich, wenn man sich das Ganze anguckt, auch aus der europäischen Perspektive oder aus der Weltgesellschaft, dass man denkt, ja gut, aber ihr denkt jetzt halt auch gerade nur an morgen. Und für eine größere, die Möglichkeit eben, was mir in den Kopf kommt, ne, das umzubauen und zu sagen, oh, dann zeigen wir hier Nachhaltigkeit und wie kann man im Regenwald leben, da hat keiner Interesse dran. Am allerwenigsten der Staat Brasilien, der für das Ganze bezahlen müsste. Und das wäre ein Milliardenprojekt.
Wahnsinn.
Und so
Wahnsinn.
Mischen sich da viele verschiedene komplexe Themen. Und was mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Besuch einer der Häuser, in denen die Ford-Familie gewohnt hat.
Die Ford-Familie war auch selber da vor Ort? Okay, krass.
Sie sollte.
Ach so.
Sie war es aber nie. Und das ist eine weitere, finde ich, so eine Tragik an dem Ganzen. Der Magno, der Lehrer, dieser engagierte Mann, hatte zum Beispiel auch so ein Henry Ford T-Shirt an.
Okay.
Also man ist schon durchaus stolz darauf. Dieser Mann war nie dort. Er ist nie dorthin gekommen. Es gibt eine Straße, Die liegt weiter oben am Hügel, die liegt mehr da, also die mit einem wunderschönen Blick über diese Region. Und man hat dort wirklich auch wieder im Stil der 20er, 30er Jahre ein Villenviertel gebaut. Und dieses Villenviertel war für die führenden Angestellten gedacht. Und auch zum Beispiel für Henry Ford, wenn er denn mal kommt. Der war aber nie da.
Okay, krass.
Weil er Angst hatte, völlig zu Recht, vor Malaria.
Verstehe.
Und vor Krankheiten. Aber diese Häuser man darf es gar nicht sagen, aber mit dem wunderschönsten Regenwaldholz. Bitte nicht kaufen, auf keinen Fall. Aber das liegt da seit 100 Jahren. Und da ist es dann da. Da sind Möbel drin, die sind 80, 90 Jahre alt. Und ich habe auch eine Frau getroffen, die Altina, die dort noch in dieser Art Museum lebt.
Diese Dinge gehören mir nicht. Sie gehören der Zeit. Ich kann die Dinge, die der Vergangenheit gehören, nicht einfach verkaufen. Würde ich das tun, hätte ich ein schlechtes Gewissen.
Peter, bin ich ein schlechter Mensch, dass ich da durchging und dachte, boah, da wird es wohl noch richtig was für bekommen, für das, was hier drin steht.
Ich kann deinen Gedankengang total nachvollziehen. Und dann hört man natürlich das, gell? Und dann sagt er so, naja, diese Dinge gehören der Zeit. Und denkst so, ja, sie hat irgendwo auch recht.
Sie hat irgendwo auch recht. Ja. Ich fand das sehr rührend. Sie hat mich dann sogar an der Hand genommen. Die hat sich auch so gefreut, dass wir da waren, dass sich jemand interessiert. Das war ganz süß. Ich weiß gar nicht, ob man es dann am Ende sieht, aber sie hat mich wirklich bei der Hand genommen und mich durch dieses traumhafte Haus geleitet. Also ich muss sagen, ich wohne in der Kölner Innenstadt auf einer relativ kleinen Wohnung und habe dann das gesehen und hatte kurz so diesen Gedanken, oder du ziehst einfach hier hin, Maike, du ziehst einfach nach Fort Lander, hier ist es ruhig, hier ist es friedlich, du isst die Mangos vom Baum und wohnst in 100 Jahre alten Häusern. Das war wirklich so ein Gedanke. Aber auch da, der Zahn der Zeit nagt. Ne? Das muss man einfach sagen.
Das muss auch erhalten werden. Das ist natürlich sowieso wie jedes Haus. Es steckt, so etwas auch zu erhalten, muss man eigentlich wahnsinnig viel Arbeit reinstecken, weil die Natur holt sich zurück, was sie will.
Und das sah man auch, wo du das ansprichst, im wahrsten Sinne des Wortes drei Häuser weiter. Es war also unglaublich heiß und wir haben dann Drohnenflüge da gemacht. Das heißt, ne, man nimmt eine kleine Drohne und fliegt dann über die Gegend, um auch zu zeigen, wo man dann da eigentlich ist. Und ich bin diese Straße ein bisschen hoch und runter gegangen währenddessen, weil man dann auch nicht da unter der Drohne stehen sollte direkt, wenn die dreht. Und ich bin diese Straße hoch und runter und das war mit Kopfsteinpflaster. Da stehen ganz, ganz hohe Bäume und Häuser, die man eigentlich nur so im Art Deco-Stil verfallen. Da würde jeder Architekturstudent, die hätte Tränen in den Augen. Man sieht da die Wände schimmeln, man sieht, der Putz fällt ab. Und das sind Häuser, wirklich, die würde man ins Freilichtmuseum stellen. Aber da kann man maximal sich noch runterstellen, wenn man bei einem Regenschauer nicht nass werden möchte.
Wahnsinn.
Und das hat echt so eine, also es ist sehr faszinierend, es ist sehr tragisch und ein, wie ich finde, auch großes, ungenutztes Potenzial, nicht nur für die Menschen, für Brasilien, sondern auch für diese Region.
Es ist so wahnsinnig viel. Ich habe so den Eindruck, ich versuche gerade so herauszufinden, diesen Vibe dieser Stadt. Ich kriege ihn langsam, so, glaube ich, so ein bisschen mit. Es ist so ein zwischen alt, zwischen verfallen, zwischen überraschenderweise sehr viel Leben dann auch wieder drin. Dann spielt aber auch eigentlich so ganz viel Geschichte mit, so sage ich mal, so dieser, ja, nennen wir es mal so ein bisschen westliche Überheblichkeit, die dann sagt, okay, wir gehen mit unseren Glaubenssätzen irgendwo hin, wo wir eigentlich nichts verloren haben. Und dann eben, weil es dann doch nicht so passt für uns, wegen Krankheiten und wegen Malaria und wegen allem, ziehen wir überhaupt, lassen es dann weg, aber dann taucht wieder. Also es ist so.
Es ist schwer zu greifen, weil wir auch mal von dem ausgehen, was wir hier kennen.
Natürlich.
Und da, also ich meine, ich weiß auch, dass das, was ich erleben darf durch meinen Beruf als Reporterin, dass das absolut nicht selbstverständlich ist. Aber ich sehe es immer häufiger und Fort Lander war auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, so wie wir hier ticken. In Deutschland, aber auch in Europa. Das tut sich jetzt nicht viel, ob ich nach Polen, hier Tschechien oder nach Frankreich.
Ja, ja.
Wir sind immer daran orientiert, die Dinge eben auch in die Zukunft zu bringen, in Ordnung zu halten. Aber da muss man auch dazu sagen, Brasilien und diese Region, da leben nicht viele Menschen. Die Wege sind weiter. Die Mentalität, die Kultur ist eine ganz andere. Ich möchte nicht sagen, das besser oder schlechter gibt es da nicht, aber es ist ärmer. Und da, wo Armut ist, ist wenig, das ist ja auf der ganzen Welt das Problem, wo Armut ist, ist wenig Entwicklung.
Ja,
und auch wenn dann
schon,
jemand eine tolle Idee hat, wie der Magno, der viele Ideen hat, trotzdem unterrichtet er seine Kinder in einem Klassenraum ohne Fenster.
Wahnsinn.
So,
Wahnsinn.
Das sind trotzdem, mäht da niemand das Gras.
Ja, ja.
Und
Was nimmst du eigentlich mit für dich von dieser Reise? Also das sind ja auch wahnsinnig viele Erlebnisse, die da auf einen einprasseln, und es ist auch, man ist ja meistens immer nur so eine ganz kurze Zeit da, und dann das und dann, jedenfalls geht es mir immer so, dann hat man erst irgendwie so ein paar Tage später überhaupt erstmal Zeit, so ein bisschen so rekapitulieren, was ist da eigentlich passiert, was habe ich erlebt? Wenn du jetzt so ein bisschen mit Abstand darauf zurückblickst, was würdest du sagen, hat das in dir ausgelöst, bewegt, oder hast du etwas mitgenommen für dich?
Ich muss da noch zwei andere Themen mitnehmen. Wir fliegen da nicht nur für einen Dreh hin, sondern ich habe mehrere Reportagen gedreht. Ich glaube, es waren insgesamt sogar vier Filme, die wir dann mit nach Hause gebracht haben. Und Fort Langer lag ziemlich in der Mitte dieser Reise. Und wie du es gerade schon sagst, es ist sehr, sehr viel. Man funktioniert dann auch, wenn man dort ist. Man ist dann da Profi und hat auch seine Reporterbrille auf. Ich nehme einen Moment mit, den ich unfassbar fand. Ein Stromausfall, an den ich denken musste. Einen Tag, einen Abend fiel irgendwo, also es fiel der Strom aus. Vielleicht waren wir es mit unseren Klimaanlagen oder jemand hat zur falschen Zeit im falschen Bad geduscht. Plötzlich wurde dieser ganze Ort ganz still. Und dann wurde es ganz laut ein paar Sekunden später, weil die Leute riefen. Irgendwo sprang schon ein Generator an. Und ich habe aber, also es soll nicht kitschig klingen, aber ich habe die Größe des Regenwalds gesehen. Und was für ein kleiner Fleck Fort Langer ist. Was für ein kleiner Fleck dieser Ort ist, den mal ein Mann, ein Industrieller, ganz groß machen wollte, von dem er kapituliert ist. Und für mich ist das auch ein bisschen das Zeichen, dass die Natur sich das auch zurückholt, was wir ihr nehmen. Und damals ist Ford, die sind gegangen, weil die Menschen haben Malaria bekommen, die hatten Durchfallerkrankungen, dann gab es auch kulturelle Probleme. Es hat nicht funktioniert. Nach und nach, wenn man sich nicht drum kümmert, holt sich die Natur auch diesen Ort zurück. Das sieht man, der verfällt ja. Und für mich war es diese ganze Reise als auch dieser Ort ein Zeichen dafür, wie klein wir sind. Und das, finde ich, sollte der Mensch sich immer wieder, und das soll wirklich nicht kitschig klingen, ich meine das ganz ernst, wir sind klein und der Regenwald ist riesig. Und er hat es verdient, dass wir auch ein bisschen mehr Respekt davor haben. Das ist etwas, was ich daraus mitnehme. Denn auch so aufregend das ist, an diesen, also damit Menschen zu treffen, die sagen, es ist gut, wenn weiter abgeholzt wird. Einige, nicht alle, aber es gibt die Leute, weil dann habe ich Arbeit. Und es macht was mit einem, an einen Ort zu fahren und 5 Stunden im Prinzip durch Gebiete zu fahren, die abgeholzt werden. Das habe ich mitgenommen, dass ich gedacht habe, ja, diese Stadt kapituliert vor dem Regenwald, weil sich niemand kümmert. Aber irgendwann, wenn wir uns nicht kümmern, gewinnt vielleicht auch die Natur. Und ich würde es ihr eher gönnen, sage ich mal so ganz ehrlich. Das ist so etwas, was ich da mitgenommen habe. Weil ich würde gerne sagen, ich finde es toll, ich finde den Mut toll von jemandem wie Magno, der sagt, ich baue auf die Zukunft dieses Ortes. Ich würde gerne sagen, ich bewundere das Durchhaltevermögen der Leute, die da bleiben. Aber ich finde auch, ich würde mir wünschen, dass der Staat Brasilien, nicht alleine, aber auch, dass die Menschen dort noch mehr für das einstehen, was sie da haben. Und das sehe ich nicht. Ich habe doch viel gesehen, dass man sich für das interessiert, was morgen ist.
Ich verstehe.
Und nicht, was für das ist, was in den nächsten 100 Jahren passiert.
Ja, ich verstehe.
Und deswegen bin ich, wie oft von diesen Reisen, mit einem gewissen mulmigen Gefühl auch weggefahren, dass ich dachte, schade. Schade, dass ihr das, was ihr habt, nicht unbedingt die Leute da vor Ort, sondern auch die Menschen in dieser Region, dass man nicht noch mehr hinterher ist, daraus etwas Gutes zu machen, was nachhaltig ist.
Es ist vielschichtig. Es ist, glaube ich, und das ist immer auch das Spannende, glaube ich, bei diesen Reisen in diesen Ländern zu sehen. So, ist so die eine Lösung ist nie, es gibt nicht die eine Lösung. Es gibt so viele Aspekte und so viele Seiten von verschiedenen Situationen, von Problemen.
Und es gibt das, was man selber fühlt. Das ist ja auch, ne, was tut mir am nächsten und was wäre für alle anderen das Beste. Und Fort Langer zeigt das sehr gut für Henry Ford und sein Unternehmen. Sie wollten einen Nutzen daraus ziehen, es hat nicht funktioniert. Man hat etwas hinter sich gelassen und jetzt im Jahr 2023 kann man an dieser Stadt auch die Probleme eines Jahrhunderts eigentlich so ablesen.
Das stimmt.
Und das war etwas Hochspannendes.
Das stimmt. Auch hochspannend, was du uns erzählt hast. Wirklich ganz schön, dass das auch so rum wieder zu erfahren. Man hat immer so ein bisschen die Vorstellung quasi, wie ist es denn eigentlich da? Und dann immer so, ja, haben sie halt da stehen lassen. Aber was auch daraus resultiert und quasi auch das da die Menschen wieder mitspielen. Ich bin total geflasht über dieses Fest, was du da erlebt hast, über die Tänzer und über das, sage ich mal, was man da schon wieder fast klischeehaft über Brasilien im Kopf hat. Und was ich noch den Eindruck hatte, ich glaube, die Mangos haben dich auch sehr beeindruckt. Über die haben wir nämlich ein paar.
Und weißt du, wie groß die Enttäuschung war, als ich die erste im Supermarkt gekauft habe in Deutschland?
Verstehe. Und dann ist es heute auch noch eine Grapefruit geworden. Also,
stellvertretend. Stellvertretend für die Früchte und für den Regenwald.
Ja. Die Grapefruit Mango, was auch immer sie heute ist. Maike, ich sage jetzt vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast quasi auf diese Reise. Und vielen Dank auch für deine wirklich schönen und persönlichen Eindrücke, die du uns hier mit uns geteilt hast. Und ich freue mich, dich mal wieder hier zu hören.
Ich würde mich auch freuen. Danke, dass ihr mitgekommen seid.
Und nächste Woche hat Sophie Vincent zu Gast, der auch an einem sehr außergewöhnlichen Ort war. Kaum jemand kommt dorthin. Aber jeder von uns kennt ihn oder hat zumindest schon mal davon gehört. Es geht um Fukushima, genau der Ort in Japan, wo 2011 eine Nuklearkatastrophe stattfand. Wie es ist, dort heute hinzugehen und was dort vor allem Unglaubliches passiert, das erfahrt ihr dann nächste Woche bei Mission Wissen weltweit.